Hallo, hier ist Über Pop mit Fabian Thomas und Jörn Thesen. Noch ein Podcast über Popkultur. Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 44. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich über Stand-Up Comedy. Es ist zugegebenermaßen eine eher kleine Folge, eine kurze, die wir auch schon vor 2 Wochen aufgenommen haben. Und zwar war der eigentliche Anlass, dass Fabian, ich glaube in Folge 41 oder Folge 42, das Stand-Up-Special Nanette von Hannah Gadsby erwähnt hat. Und daraufhin hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir eine kleine Folge machen und allgemein mal über das Thema Stand-Up sprechen. Und das tun wir jetzt. Jetzt geht's los. Wir wollten über, also Nanette war der eigentliche Auslöser. Mhm. Also ich könnte einen kleinen Exkurs machen, also weil du hast über Nanette gesprochen und das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, ich habe es inzwischen auch gesehen und finde es hochinteressant, aber ich würde dann glaube ich, also ich würde einfach mal kurz erzählen, wie ich zu Comedy gekommen bin, beziehungsweise was meine Erfahrung ist mit Comedy als Medium sozusagen oder als Genre oder wie auch immer. Weil das Lustige ist, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich habe tatsächlich als Kind Comedy-Schallplatten gehört. Allerdings nichts, von dem ich jetzt sagen würde, dass ich das toll finde im Nachhinein. Aber mein Vater hatte irgendwie 5 oder 6 Schallplatten von Otto Waalkes. Und ich bin mit Otto-Platten aufgewachsen. Und die waren auch nicht unbedingt was für Kinder und die sind aber auch nicht unbedingt der intelligenteste Humor. Aber das war das erste Mal, dass ich tatsächlich Comedy-Platten gehört habe. Und das ist jetzt keine klassische Stand-Up-Comedy, was der macht, sondern so eine. Ja, ich meine, das ist eigentlich eher so ein, ja, bezeichne ich das selber auch als Blödelbade. Macht ja so eine Mischung aus Musikcomedy und sehr viel Klamauk und verstellt seine Stimme. Hat aber auch so Storytelling da drin und macht dann Parodien auf Sachen und so. Also, davon habe ich halt irgendwie, das waren alles immer live vor Publikum aufgenommene Bühnenprogramme von ihm. Und so wie das auch amerikanische Stand-Up-Comedians machen. Und dann habe ich aber ganz lange dann nichts mehr viel damit zu tun gehabt. Ich weiß nicht genau, wann das losging im Fernsehen mit dem auch in Deutschland diesem Comedy-Boom. Ich habe dann eher später auch als Teenager mehr, glaube ich, mit Kabarett anfangen können, was so eine rein deutsche Kategorie ist, was ja einfach nur politische Stand-Up-Comedy ist, meistens. Ich erinnere mich aber auch, dass ich als Teenager das Album das erste Soloprogramm von Michael Mittermeier sehr viel gehört habe, weil das nämlich ein Bekannter auf CD hatte und dann haben wir das teilweise mehrfach gehört. Das hieß Zapped, ein TV oder ein Fernsehjunkie knallt durch und dann hat er da ganz viele so Medienversatzstücke drin gehabt und da ging es um Werbung, es ging um Fernsehen, um Filme, um Fernsehserien. Und das war sehr, sehr inspiriert auch von amerikanischer Stand-Up-Comedy. Das habe ich im Nachhinein nämlich erst mitbekommen, dass Michael Mittermeier in Amerikanistik seinen Magister gemacht hat und er hat seine Magisterarbeit über amerikanische Stand-Up-Comedy geschrieben.
Ah. Ja, ich wusste, dass er Amerikanistik studiert hat irgendwoher, weil ich hab den auch im Fernsehen ein paar Mal gesehen. Der war ja auch echt gut, der hat ja auch gute Sachen gemacht. Ne? Das war ja nicht so völlig... Völlig platt.
Ja, ich habe so eine späteren Programme nicht mal alle gelesen, also gehört. Also jetzt hat er auch jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch ein Programm rausgebracht. Ich finde den bis heute noch sympathisch und ich finde es auch interessant, der hat nämlich meines Wissens auch mal einen Versuch gestartet und hat ein paar Shows auch auf Englisch gegeben, als er auch in Deutschland schon sehr groß war. Es gibt auch so ein paar deutschsprachige Comedians, die auf Englisch performen. Also auch es gibt so einen zum Beispiel, der ist in England relativ bekannt, den kennt in Deutschland kein Schwein, der heißt Henning Wehn. Habe ich noch nie gehört vorher, dann habe ich irgendwann in einer britischen Fernsehshow mal gesehen und dann war der da so der Quotendeutsche, der dann auch mit Akzent spricht und auch so über deutsche Klischees Witze macht und so, also ja, teilweise auch uralte Witze dann auf Englisch erzählt. Und auch beim Edinburgh Fringe Festival habe ich auch einen deutschen Komiker nicht selber gesehen, sondern nur dessen Flyer, der halt auch, wo dann oft dann quasi das Deutschsein das Thema der Comedy ist. Das ist aber, und damit, glaube ich, kriegen wir so ein bisschen so den Übergang zu Nanette hin, weil du hast oft bei, ein Standard Topos der Stand-Up-Comedy ist die Self-Deprecation, also die, dass sie sich über sich selber lustig machen. Also der jüdische Comedian, der eben Witze über seine jüdische Familie macht. Oder die, jetzt gibt's auch eine ganze Reihe von amerikanischen Comedians, die Kinder von Einwanderern sind oder womöglich selber als Kinder erst in die USA gekommen sind, wie zum Beispiel Kumail Nanjiani oder Hasan Minhaj, die beide also aus Indien bzw. Pakistan kommen oder auch andere asiatische Einwanderer, wo es dann viel um den Kontext des Einwanderers geht, des Andersseins, Ja, und die Hannah Gadsby in ihrem Programm Nanette, die ist Australierin, das ist allerdings nicht das Thema und ist auch nicht unbedingt, aber ja, also sie ist lesbisch. Ich finde, sie macht da ein ganz interessantes Fass auf, wenn sie dann darüber spricht, dass wenn du eine Minderheit bist und wenn du dann über dich in deiner Rolle als Vertreterin dieser Minderheit Humor machst, dann ist das nicht kein Zeichen von Bescheidenheit, sondern es ist Selbstdemütigung. Ich finde, das kann man schlecht übersetzen, weil sie sagt, it's not humility, it's humiliation. Das ist hochinteressant. Ich habe jetzt ein Stück weit vorweggenommen, was halt eben dieses Stand-Up-Special, das relativ konventionell anfängt, für eine Riesenwendung macht. Also, weil das sprengt echt, das ist nachher keine Comedy mehr. Und ich finde das deswegen nicht schlecht. Ich finde es umso besser, weil das ist hochinteressant. Und auch irgendwie hochdramatisch. Weil du hast es ja auch so ein bisschen erzählt. Sie stellt dann in Frage, warum sie überhaupt Comedy macht. Und ich finde auch diese ganze Geschichte, die sie aufmacht mit, sie hat halt eben auch Kunstgeschichte studiert und dann fängt sie an, über Picasso zu reden. Das finde ich auch interessant. Also, weil ich habe Picasso eh schon nie so richtig gemocht. Jetzt nicht unbedingt, ist nicht mehr geworden.
Ja.
Also das muss ich jetzt mal sagen, möchte ich jetzt, weil du das schon empfohlen hast, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal wärmstens empfehlen, wenn man sich für Comedy interessiert. Es ist sowieso eh so ein Schlaraffenland, was Netflix im Programm hat. Die haben auch teilweise richtig alte Comedy-Sachen, die nicht für Netflix produziert worden sind, im Angebot. Ich meine, die haben auch so, haben die nicht sogar Delirious von Eddie Murphy aus den 80ern oder so? Oder sie haben auch irgendwie ein altes Richard Pryor-Programm. Ja, es gibt jede Menge gute Stand-Up-Comedy auf, also englischsprachige oder amerikanische Stand-Up-Comedy auf Netflix, die sich lohnt, mal sich durchzuschauen. Hast du dir seitdem noch irgendwelche anderen neuen angeschaut?
Nee, ich fürchte nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht doch irgendwas geguckt habe, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, mich für eines zu entscheiden, tatsächlich.
Also was auch neu rausgekommen ist, aber ich habe es noch nicht gesehen, ist ein neues Programm von Dimitri Martin. Das ist, glaube ich, schon dessen drittes. Ich bin nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall, meine ich, auch noch ein älteres von ihm auf Netflix. Und der hat auch einen meiner Meinung nach sehr interessanten Humor. Was ist noch? Also wer auch ein schönes neues Programm hatte, ist John Mulaney, Kid Gorgeous at Radio City. Kam auch schon vor ein, zwei Monaten raus. Und der war lange der Chefautor von Saturday Night Live. Und das ist, glaube ich, auch schon sein drittes Stand-Up-Programm. Das habe ich, glaube ich, auch, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber es geht in eine ähnliche Richtung eventuell wie Nanette, dass die ebenfalls lesbische Komikerin Tig Notaro, die hat von ihr ist, meine ich, also was ich da sehr empfehlen kann, ist ihr Live-Album, das heißt nicht Live, sondern Live, aber halt eben schreibt sich genauso. Und gibt's nur zum Hören, also wurde nicht gefilmt. Und es war zufällig, dass diese Performance von ihr, die relativ spontan in einem Comedy Club in Los Angeles stattgefunden hat, dass die aufgenommen worden ist. Und da hat sie über ihre Leidensgeschichte erzählt, dass sie innerhalb kürzester Zeit nach einer schlimmen Erkrankung noch erfahren hat, dass sie Krebs hat, ihre Mutter ist gestorben und dann hat ihre Freundin mit ihr Schluss gemacht und irgendwie alles kam relativ auf einmal und dann hat sie kurz danach dieses Comedy-Special aufgenommen. Und das ist auch so an der Grenze zu, dass es keine Comedy mehr ist, weil es halt eben so schwierig ist, da noch drüber zu lachen. Und das kann man, meine ich, wahrscheinlich gibt es mittlerweile auf Spotify, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist Das ist leider nicht, wie gesagt, gibt es kein Video von. Das heißt, man kann das sich nur anhören, nicht ansehen. Ja, gibt es bei Spotify. Und das hat damals, ich glaube, da war Louis C.K. hat das produziert. Der war da zufällig an dem Abend auch da und die haben das aufgenommen und er hat sie dann direkt gefragt, darf ich das rausbringen? Und er hat das dann über seine Webseite veröffentlicht. Der hat das schon vorher angefangen, seine eigenen Sachen direkt zu vertreiben und quasi über seine Webseite zu verkaufen. Und das hat er mit dem Album auch so gemacht. Und es gab dann später noch eine Doku, die sie gemacht hat. Die heißt auch einfach nur Tig, also ihr Name T.I.G. Und sie hat jetzt dieses Jahr auch so ein einstündiges Stand-Up-Special gemacht mit dem Namen Happy to Be Here. Ja, ansonsten, Netflix hat auch angefangen, in so einem Stil von, was auch immer noch Comedy Central heute macht, bis heute noch macht, solche Reihen, in denen halt eben ein Komiker immer nur ein Programm von einer halben Stunde oder so macht und dann ist das so eine Serie und jede Folge ist ein anderer Komiker. Da gibt es auch The Stand-Ups, heißt es. Gibt auch eine zweite Staffel. Ja, auch Jim Jefferies, ein amerikanischer, australischer Comedian, der mittlerweile in Amerika lebt und arbeitet, hat auch kürzlich ein neues Album, neues Special auf Netflix veröffentlicht. Von dem gibt es auch noch ein älteres, auch auf Netflix. Es gibt auch sehr viele sehr gute Specials von Louis C.K., den ich eben schon erwähnt habe. Meiner Meinung nach ist er so ein bisschen so ein Goldstandard, was Stand-Up-Comedy angeht. Der macht sehr viel self-deprecating Humor, sehr viel aber auch so an der Grenze zum politischen und so beobachtenden Humor. Was allerdings ein bisschen, muss ich sagen, jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, ist, dass der eben auch im Rahmen von der Time's-Up-slash-MeToo-Geschichte da Sachen über den rausgekommen sind, die ich gerüchtemäßig vorher schon gehört hatte und dass er eben irgendwie so eine exhibitionistische Ader hat und auch irgendwie öfter schon jüngere weibliche Comedians quasi mit sich im Hotelzimmer eingeschlossen hat und vor denen masturbiert hat oder so. Also es ist nicht sehr schön. Insofern, da ist auch ein Film, den er gemacht hat, ist deswegen nicht ins Kino gekommen und der ist dann von der Bildfläche verschwunden. Seine Fernsehserie wird wahrscheinlich nicht mehr fortgesetzt, aber seine Stand-Up-Specials sind noch auf Netflix. Ja. Mhm.
Was ich noch gesehen habe, ist mir jetzt wieder eingefallen, ist Jim und Andy, diese Dokumentation. Oh. Wie Jim Carrey Andy Kaufman spielt.
Ich habe es ja nicht. Ich hab mich
was
doch
im
nicht
allerweitesten Sinne ja auch so ein bisschen mit Comedy zu tun hat, weil ja Andy Kaufman ja quasi so ein Anti-Comedian ist, der ja immer so quasi alles in die Waagschale geworfen hat und quasi so Realität und Show vermischt und quasi sich selbst und auch die Zuschauer an der Nase herumführt und sich selbst immer total mit seiner ganzen Person so in diese Sachen reinwirft. Ich fand dann auch ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich irgendwie einerseits ist schon sehr, sehr interessant, wie reflektiert und mit so einem grauten Vollbart Jim Carrey dann da sitzt und über diese Zeit spricht und andererseits halt dieses es ist halt die ganze Zeit, während sie diesen Film gedreht haben, eine Kamera mitgelaufen, die dann halt dokumentiert, wie er wirklich mit dieser Rolle verschmilzt und halt auch gar nicht mehr out of character ist halt während des Drehs und den Leuten total fürchterlich auf die Nerven geht und auch so selbst, aber auch irgendwie im Rückblick beschreibt er so, dass er dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig wusste, wer er ist und dass das so mit ihm so total viel so über seine, also dass er total angefangen hat, über seine Identität nachzudenken. Also, aber man sieht dann teilweise Szenen, die völlig unmöglich sind. Und er trifft sogar so Familienmitglieder von Andy Kaufman, die ihn dann irgendwie, die in ihm dann so ihren Sohn oder ihren Bruder oder so wieder erkennen. Also das ist teilweise schon richtig unheimlich. Aber auf eine Art und Weise auch sehenswert. Also es hat dann für mich, es ging dann eher auch so in die Richtung, ich habe dann so ein bisschen was über Andy Kaufman nachgelesen, aber ich habe so richtig bin ich dem Phänomen auch nicht auf die Spur gekommen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, nochmal den Film zu gucken. Habe dann eher aber nochmal so ein bisschen auch Jim Carrey. Zum Beispiel habe ich dann Eternal Sunshine of the Spotless Mind mir angeguckt. den ich vorher noch nie gesehen habe.
Echt nicht?
Hatte okay. Ich hatte irgendwie gedacht, ich kenne den, aber ich kannte den gar nicht.
Der ist sehr gut.
Ich bin mir dann, ja, und den, da hatte ich echt sehr viel Spaß.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Also.
Und man sieht dann auch in dieser Doku, also es geht ja auch um die Karriere von Jim Carrey einfach so, wie er so das wurde, was er ist und dass er wirklich in dieser Zeit, als er den Mondmann gedreht hat, war er der Schauspieler Hollywoods überhaupt. Er hat so die Maske kurz nach Dumm und Dümmer und so richtig super erfolgreiche Sachen und da hat er auch vorher hat er angefangen mit so Stand-Up-Sachen. Und da werden auch so ein paar Sachen gezeigt, dass er halt so dieses Markenzeichen von ihm, dieses Grimassenschneiden und so total extrem überdrehte Slapstick-Einlagen zu bringen und irgendwie rumzublödeln und zu singen und so. Also da merkt man schon, dass er einfach so eine Art Naturtalent auch ist. So ein Komiker in dem Sinne, in dem alten Sinne. So. Im klassischen Sinn. So einer, der die Leute zum Lachen bringt, einfach dadurch, dass er sich wie so ein Spaßvogel auf der Bühne aufführt.
Also ein bisschen zum Affen macht. Aber also ja. Ich muss sagen, dass ich Andy Kaufmann, ich habe den Film auch nie gesehen, den Man on the Moon. Oder den Mondmann. Aber das ist für mich auch irgendwie, war mir immer so ein Rätsel, weil der Andy Kaufmann, der hat ja auch in einer Sitcom mitgespielt in Taxi, meine ich, hat er mitgespielt. Und war da auch ein sehr abstruser Charakter, dass sie dann da auch irgendwie es geschafft haben, seine Bühnenfigur oder seine Bühnenpräsenz, wo ich auch nie genau weiß, wo fängt da die Performance an und wo hört da der wie ist er wirklich und was davon ist aufgesetzt auf der Bühne, ne? Und das finde ich halt eben auch so interessant. Inwieweit hat denn Jim Carrey wirklich Andy Kaufman dargestellt oder inwieweit hat er sich nicht einfach nur war er die Bühnenfigur von Andy Kaufman und hat das dann in jeglicher Hinsicht überall gemacht, sich zugegeben. Ja.
Ja, das ist ja, das kommt ja noch dazu, dass der Andy Kaufman in Taxi auch so ein Charakter ist, der irgendwie Vladka oder so heißt.
Ja.
Und dieser Charakter quasi auch nur noch dann da aufgetreten ist. Und quasi so eine doppelte Rolle spielt, oder der Jim Carrey dann auch quasi den Andy Kaufman spielt, der diese Figur spielt. Und da gibt es ja irgendwann dieses alter Ego Tony Clifton, als dass sich Andy Kaufman oft dann verkleidet und ausgibt und dann aber auch andere Leute in diese Rolle schlüpfen lässt und dann die Leute total verwirrt, indem er selbst auftritt und dann Tony Clifton und er auch in einem Raum sind. Und dann wusste man, als sie diesen Film gedreht haben, teilweise nicht, kommt jetzt Jim Carrey an diesem Morgen als Andy Kaufman oder als Tony Clifton zu den Dreharbeiten. Also es ist völlig, völlig verwirrend. Oder völlig irre, so. Also im pathologischen Sinn. Aber ja. Schon lohnenswert auch.
Also ich glaube, ich kann eine lange, lange Liste von Empfehlungen auf Netflix, zu Netflix-Specials mit in den Blog packen. Apropos Blog, jetzt diese beiden Folgen werden wahrscheinlich noch auf meiner alten Webseite erscheinen, aber ich arbeite dran, eine eigene über Pop-Webseite zu machen. Sollte ich vielleicht nicht ankündigen, sondern erst im Podcast sagen, wenn ich es auch mache. Aber ich habe das noch nicht so richtig raus, was ich mir jetzt genau habe. Ich habe jetzt ein Template überlegt, das ich mir kaufen werde. Und ich werde wahrscheinlich auch die Domain überpop.de dann mit einem eigenen WordPress versehen, aber ich bin da jetzt gerade noch dabei, an meinem Rechner rumzubasteln. Ja, aber ich hoffe, dass das Voice Republic noch ein bisschen funktioniert. Das hat ja dann nachher dann doch irgendwann geklappt, aber ja. Also wie gesagt, ich werde eine lange Liste zusammenstellen von Links. Also auch Dave Chappelle hat, der in den 90er Jahren eine sehr erfolgreiche Sketch-Comedy-Sendung hatte und dann irgendwann hingeschmissen hat. Der hat letztes Jahr, glaube ich, seinen Comeback gehabt und ist in Saturday Night Live aufgetreten und hat dann auch jetzt, glaube ich, seitdem schon 4 Stand-Up-Specials auf Netflix veröffentlicht, die alle immer so als Zweiteiler irgendwie, das sind aber auch mal in unterschiedlichen Situationen aufgenommen. Und das sind sehr unterschiedliche Sachen dabei. Also teilweise in so einem kleinen Comedy-Club oder einer riesigen Arena. Ja, auch Chris Rock hat auch ein gutes neues Stand-Up-Special dieses Jahr veröffentlicht namens Tambourine. Aber wie gesagt, es wird eine lange Liste, was ich da alles empfehlen kann. Das Letzte, was ich live gesehen habe an Comedy, war in Amsterdam Trevor Noah, der Moderator der Daily Show aus Südafrika. Mhm. Also nicht die Daily Show aus Südafrika, eher aus Südafrika. Von dem gibt's auch ein Stand-Up-Special mit dem Titel Afraid of the Dark. Das ist, meine ich, aber auch schon 2 oder 3 Jahre alt. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, das ist aus der Zeit, kurz bevor er die Daily Show übernommen hat. Oder ungefähr parallel. Ja, also da gibt es jede Menge zu entdecken. Was ich gestehen muss, ist, dass ich mit deutscher Stand-Up-Comedy wenig anfangen kann. Es gibt aber auch deutsche Comedy auf, also es gibt zum Beispiel ein paar Sachen von Serdar Somuncu gibt es auf Netflix. Es gibt das letzte Programm von Mittermeier, gibt es auch auf Netflix. Dieter Nuhr gibt es auf Netflix. Gibt sogar was von Ingo Appelt auf Netflix. Atze Schröder. Cindy aus Marzahn, da nehme ich aber mal an, dass das nicht Netflix-eigene Produktionen sind, sondern einfach nur eingekaufte Sachen, also die teilweise fürs Fernsehen produziert worden sind. Aber jetzt von den genannten, lass mich mal schauen, finde ich Serdar Somuncu eigentlich noch am besten, aber der ist für mich kein, der ist nicht im eigentlichen Sinne, er ist kein Comedian. Also das ist schon, was der macht, der ist ja als eigentlich Schauspieler und hat ja angefangen mit Bühnenprogrammen, der hat Kafkas Brief an einer Akademie hat er als Solo-Theaterstück performt, als Rotpeter. Er hat aber auch dann irgendwann angefangen, Lesungen aus Hitlers Tagebuch, aus Mein Kampf. Hitler hat die Tagebücher geschrieben, Jörn, das war Stonk, das war der Stern. Also aus Hitlers aus Mein Kampf vorgelesen und später aus Goebbels Tagebüchern. Und dann hat er irgendwann man könnte sagen, dann einen Kreis sich schließen lassen und hat Lesungen veranstaltet, wo er die Bild-Zeitung vorgelesen hat. Und damit ist er so ein bisschen bekannt geworden und der ist aber auch so, er hat auch eine interessante Lebensgeschichte. Der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich gelesen, beziehungsweise mir als Hörbuch angehört und fand das ganz gut. Und der hat eine Talkshow auf NTV, meine ich, die heißt Somuncu. Und von dem gibt es halt eben auch, glaube ich, ein relativ neues Programm aus den letzten 2, 3 Jahren auch auf Netflix. Ja, aber der ist halt eben auch so alles andere als politisch korrekt. Wenn ich noch einmal kurz nennen muss, einfach weil ich das so faszinierend finde, ist James Acaster und der ist irgendwie, ich glaube, erst Ende 20 und der hat auf Netflix ein vierteiliges Stand-Up-Special, das wirklich 4 Episoden hat, die alle miteinander zusammenhängen und die wurden auf 4 aufeinanderfolgenden Nächten, Abenden aufgenommen. Und die erzählen auch quasi eine kleine Geschichte und das finde ich so faszinierend. Das heißt Repertoire und hat die 4 Folgen Recognize, Represent, Reset und Recap. Und die sind alle so um die 50 Minuten lang. Und das heißt, das sind an die 3 Stunden Comedy, die der da mal quasi innerhalb von 4 Tagen performt hat. Und die gibt es auch als eine Comedy Collection auf Netflix. Das war Überpop Folge 44. Die nächste Folge könnte sich eventuell um das Fantasy Filmfest drehen und erscheint voraussichtlich Mitte September. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.